Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Naturschützer mit Schafen. Die Leistung der Schäfer und ihre Entlohnung wird uns heute zu Beginn der Sendung ausführlich beschäftigen. Außerdem in Umwelt und Verbraucher. Fragen wir zu fett und zu süß, wie soll die Nährwertkennzeichnung auf Lebensmitteln aussehen? Das Lastenrad als Entlastung? München fördert Räder im Stadtverkehr, hat aber keinen Platz dafür. Und passend dazu gibt es den Verbrauchertipp, da geht es um den Fahrraddiebstahl und wie man diesen vermeiden kann. Heute früh hat in Husum der größte Schafmarkt Deutschlands begonnen, zu dem Züchter aus ganz Europa an die Nordsee reisen. Nun begleiten wir in dieser Sendung nicht die Viehmärkte Deutschlands, doch Schafe leisten einen wichtigen Beitrag für den Natur- und Deichschutz. Und wenn es immer weniger Schäfer gibt, stirbt damit nicht nur ein Berufszweig aus, es wirkt sich auch auf die Pflege der Heidelandschaften und anderer seltener Habitate aus. In Brandenburg haben Schäfer oft noch große Flächen und können deshalb noch von der flächenabhängigen Agrarförderung profitieren. Das gilt allerdings nicht für ihre Berufskollegen etwa in den Mittelgebirgsregionen von Rheinland-Pfalz wie der Eifel. Anke Petermann hat sich dort umgesehen.
Derzeit weiden die 400 Schafe von Günther Tscherkus am Rande von Holztum. Der Ort im Naturpark Südeifel liegt im geschützten Prümmtal an der Grenze zu Luxemburg, klimatisch begünstigt und für die Eifel sehr mild.
Deswegen haben wir hier auch relativ viel Trockenrasen, Halbtrockenrasenbereiche, die halt gepflegt werden sollen.
Biotope für wärmeliebende Küchenschellen oder seltene Orchideenarten.
Die Stiftung Natur und Umwelt hat hier Flächen angekauft. Die Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinde haben unterschiedliche Pflegeflächen.
Trockenrasen, Halbtrockenrasen, ein Fall für Schafsbeweidung.
Das, was wir jetzt bezahlt bekommen in der Pflege von Naturschutzgebieten, ist, dass da Biomasse aufwächst. Die Schafe kommen da rein, fressen die und tragen die raus. Wir legen die nachts in aller Regel auf andere Flächen. Die Schafe koten woanders ab und die Flächen bleiben mager. Und die Pflanzen, die Stickstoff nicht gut vertragen, haben eine Überlebenschance in diesem Naturschutzgebiet. Also wir machen einen Nährstofftransfer aus der Fläche raus und den kriegen wir teilweise bezahlt.
Außerdem nutzen Schafweiden zur Neubildung von sauberem Grundwasser. Doch dafür bekommen er und seine Kollegen nichts, bemängelt der Vorsitzende des Bundesverbands Berufsschäfer.
Nitrat, was durch ein Regenwasser ins Grundwasser käme, ins Trinkwasser käme, wird auf unserem Grünland sehr gut rausgefiltert. Das ist eine Leistung, die bekommen wir nicht bezahlt. Wir binden unheimlich viel CO2 in unserem Grünland. Das kriegen wir nicht bezahlt.
Der Erosionsschutz werde nur in Schleswig-Holstein entlohnt. Jeder dort wisse, dass ohne Schäfer die Deiche nicht halten und ohne Deiche kein Überleben an der Nordseeküste möglich sei.
Insofern gibt es da eine andere Förderung über die Deichverbände. Das wird tatsächlich auch finanziell gewertschätzt,
sagt der Eifelschäfer. Auch seine Schafe fressen Gras, ohne Wurzeln zu beschädigen. Sie treten außerdem den Boden fest. Doch Tscherkus geht beim Erosionsschutz leer aus. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, will das ändern und Schäfern eine Weidetierprämie zahlen. 30 Euro pro Tier sind im Gespräch. Im Bundesrat hat sich Rheinland-Pfalz unlängst für die Prämie eingesetzt und die anderen Bundesländer hinter sich gebracht. Umweltstaatssekretär Thomas Griese von den Grünen begründet den Vorstoß.
In dem Augenblick, wo ich Weidetiere fördere, fördere ich natürlich den Erhalt von Grünland. Grünland ist in besonderer Weise im Rückgang begriffen und bedroht. Grünland ist auf der anderen Seite aber ein ganz wichtiges Element für die Biodiversität, für den Artenreichtum. Und deswegen ist die Grundidee, dass es eine Weidetierprämie geben soll, die man entweder an die Zahl der Tiere oder an die Hektare, die von den Tieren beweidet werden, knüpft und die den Weidetierhaltern ein zusätzliches Einkommen ermöglicht. Im Grunde wird damit die zusätzliche Umweltleistung, die diese Betriebe erbringen, honoriert und das ist auch genau unsere Absicht.
Nur diejenigen sollten profitieren, die zum Naturschutz beitrügen, betont Bundesumweltministerin Schulze. Bezahlt werden müsse die Prämie aus dem Agraretat. Noch zögert die CDU in der Koalition. Mit der EU gäbe es kein Problem. Andere Länder zahlen die Prämie, konstatiert Günther Tscherkus. Beispiel Frankreich.
Wenn man die Schafe da jetzt nicht separat mit der Weidetierprämie am Leben halten würde, wäre so zentralmassiv und so wäre entvölkert. dann gibt es da keine Einkommensmöglichkeiten. Bei uns wäre das so vergleichbar ein bisschen so Lüneburger Heide, aber auch, sagen wir mal, die Schwäbische Alb.
Dort und anderswo geben Schäfer auf, weil Wolle und Fleisch kein einträgliches Geschäft mehr versprechen. Für Werner Neumann, Schäfer in Neuwied und Vorsitzender des Landesverbands Schafhalter und Züchter, ist eines klar.
Da muss irgendwas geschehen, wenn man die Schafhaltung erhalten will.
Anke Petermann berichtete. Auch nach Indonesien schicken europäische Länder tonnenweise Müll, offiziell, um ihn dort recyceln zu lassen. Vor kurzem war diese absurde Praxis noch einmal in den Schlagzeilen, weil das asiatische Land mehrere Container auch an Deutschland zurückgeschickt hat, in denen neben Plastikabfällen auch noch giftiger Restmüll enthalten war. Doch Indonesien erstickt nicht nur in dem Müll, der ihnen aus westlichen Industriestaaten zugeschickt wird. Im Land selbst sammeln sich Unmengen von Plastikabfällen. Dagegen rebellieren immer mehr Einheimische und wie, schildert Lena Bodewein.
Kleine Inseln im türkisfarbenen Meer, heller Sand, bunte Fischerboote, beste Schnorchelgegend und überall schwimmt Plastik. Cola, Limo, Wasserflaschen, Tütchen mit Instant-Tee und Instant-Kaffee, Plastiktüten ohne Ende. Die Thousand Islands liegen vor Indonesiens Hauptstadt Jakarta im Meer. Sie sind beliebte Ausflugsziele und zeigen gleichzeitig, wo eines der größten Probleme von Indonesien liegt.
2009 fiel mir auf, wie groß das Müllproblem ist, als unsere Mangrovenpflanzungen krank wurden und starben, weil sie von Plastik erstickt wurden. Mangroven schützen unsere Inseln vor der Erosion.
Sagt Maharia Sandri, einstige Lehrerin, jetzt Müllbankdirektorin und Recyclingaktivistin. Sie lebt auf Pulau Pramuka, der größten der Inseln. Und sie will diese Insel retten.
Also habe ich die Müllbank gegründet und den Bewohnern der Insel gesagt, dass sie ihren Müll trennen sollen. Biomüll und Nicht-Bio. Dann bringen sie ihn zu uns und bekommen dafür ein Guthaben auf ihrem Müllsparbuch. Das verbessert die Lage hier rund um die Insel schon erheblich. Und wenn die Regierung erst den Müll in den Flüssen in den Griff bekommt, dann kommt bei uns auch weniger Müll an.
Indonesien hat ein massives Plastikproblem. Flüsse ersticken beinahe unter der schwimmenden Mülllast und die spülen das Plastik dann weiter bis ins Meer. Das Land ist der zweitgrößte Verschmutzer der Ozeane durch Plastik. Ein Teil des Problems? Bis vor gar nicht allzu langer Zeit wurden viele Snacks zum Beispiel in natürliche Verpackungen gewickelt, Bananenblätter, Palmstrohkörbchen. Die konnten die Konsumenten einfach fallen lassen, weil sie schnell zerfielen und die Umwelt nicht belasteten. Jetzt gibt es dieselben Snacks in Plastik verpackt. Und das Fallenlassen ist geblieben. Müll wird einfach in Gräben und Flüsse gekippt oder
ins Meer. Den Müll ins Meer zu schmeißen, diese Gewohnheit ist ein schwieriges Problem.
Diese Gewohnheit will sie bekämpfen.
Und zwar habe ich zwei Zielgruppen, Hausfrauen und Kinder.
Im Garten der Müllbank rahmen umgedrehte Plastikflaschen die Beete ein. Hier wachsen Papaya, Spinat, Pak Choi und Chili. Denn Maharia bringt den Inselbewohnern auch bei, wie man Gemüse zieht und organischen Müll zu Kompost macht. Neben einem Schafstall steht eine Schneidemaschine. Hier wird Plastik sortiert, zerkleinert und später an Plastikverwerter verkauft. Wertstoffe, die zum Beispiel durch Meerwasser zu dreckig geworden sind, verwandelt Maharia seit neuestem in Ziegel, die Eco-Bricks. Die sind so fest, dass sie nicht kaputt gehen, wenn man sie mit voller Wucht auf den Boden wirft, sondern eher der Boden.
Ich mache hier mit, weil es mir auch nützt. Ich ziehe mein eigenes Gemüse, wir sammeln unseren Müll in einem Sack und wenn er voll ist, bringen wir ihn hier in die Müllbank.
Erzählt Recycling-Aktivistin Bunyana.
Dafür bekommen sie aber kein Geld, sondern ein Guthaben, das sie nutzen können für Dinge, die sie brauchen,
erklärt Maharia.
Die Stromrechnung, Essen, Gesundheitsleistungen.
Ein Großteil des Plastikmülls sind Wasserflaschen. Weil Leitungswasser hier nicht trinkbar ist, müssen die Indonesier Wasser in Flaschen kaufen.
Aber früher haben die Menschen Regenwasser gesammelt und das getrunken. Das möchte ich wieder einführen.
Lena Bodewein berichtete. Für viele Verbraucher ist der Blick ins Kühlregal verwirrend bzw. irreführend. Da wirbt ein Joghurt mit einem um 45% reduzierten Fettgehalt. Dass diese Variante aber mehr Zucker enthält als das Standardprodukt, das erfährt der Kunde erst bei der vergleichenden Lektüre im Kleingedruckten, irgendwo versteckt auf der Verpackung. Viele Verbraucher wünschen sich aber eine schnelle Übersicht über den Nährwert der Lebensmittel. Doch welches Modell ist aussagekräftig? Eine Lebensmittelampel wie in Belgien oder Spanien oder die Kennzeichnung, die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorgestellt hat. Das Forsa-Institut hat in einer repräsentativen Umfrage erfragt, welche Kennzeichnung sich eigentlich die deutschen Verbraucher wünschen. Die Ergebnisse werden zur Stunde in Berlin vorgestellt und mein Kollege Philipp Banse ist dabei. Herr Banse, wie sehen denn eigentlich die beiden Modelle aus, beziehungsweise wodurch unterscheiden sie sich?
Ja, also die am meisten diskutierten Modelle und die jetzt auch in dieser Umfrage abgefragt wurden, das ist zum einen der sogenannte Nutri-Score und auf der anderen Seite der Wegweiser Ernährung. Dieser Nutri-Score wird in Frankreich eingesetzt und ist im Kern ein waagerechter Balken eigentlich mit 5 Kästchen. Ganz links das dunkelgrüne Kästchen mit einem A, dann kommen das hellgrüne B, das gelbe C, das orangefarbene D und ganz rechts auf dem Balken das rote E. A heißt also gutes, ausgewogenes Lebensmittel, viel Ballaststoffe, viel Vitamine, wenig Zucker und Salz. Das rote E heißt dann so viel wie sehr viel Zucker, sehr viel Salz und wenig anderes. Ganz anders sieht der sogenannte Wegweiser Ernährung aus. Das ist ein Modell, das Bundesernährungsministerin Julia Klöckner vorgestellt hat. Es besteht aus mehreren Sechsecken mit viel Schrift und Zahlenangaben und es ist auch in einem gräulichen Farbton gehalten. Es gibt da also keine farbliche rot-grüne Unterscheidung, ob das Lebensmittel eher gesund ist oder nicht. Und dann gibt es auch noch Sternchen, die anzeigen, ob es gut ist oder nicht. Aber ehrlich gesagt, trotz Recherche, ich habe es nicht verstanden.
Wie beurteilen denn die Verbraucher diese beiden Kennzeichnungen?
Ja, denen geht das ein bisschen wie mir. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag diverser Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen eine repräsentative Umfrage erstellt. Ergebnis: Über 3/4 der Befragten haben diesen farblichen Nutri-Score als verständlich bezeichnet. Die sehr große Mehrheit sagte, er erleichtere die Auswahl gesunder Lebensmittel. Dagegen sagte die große Mehrheit, dass der gräuliche Wegweiser Ernährung verwirrend und kompliziert sei.
Ich bin dafür, dass es eine vor allem verbraucherverständliche Lebensmittelkennzeichnung ist.
Das sagte mir Hans Hauner. Er ist Professor für Ernährungsmedizin an der TU München und Vorsitzender der Deutschen Diabetesstiftung, die die Umfrage mit in Auftrag gegeben hatte.
Dieser direkte Vergleich führt zu einem eindeutigen Ergebnis. Verbraucher verstehen diese Farbampel viel, viel leichter als dieses komplizierte System, was hier als Wegweiser Ernährung bezeichnet wird.
Luise Mölling von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch sieht das genauso und fügt hinzu.
Spannend ist auch, dass diese Menschen, die besonders von Fehlernährung betroffen sind, also Menschen mit geringer formaler Bildung und Menschen mit starkem Übergewicht, den Nutri-Score noch besser bewertet haben als der Rest der Befragten. Also gerade diejenigen, die besonders betroffen sind von Fehlernährung und ihren Folgen, finden den Nutri-Score besser als ohnehin schon.
Auch Foodwatch hatte diese Umfrage mitbezahlt.
Was sagt denn der doch recht mächtige Lobbyverband der Lebensmittelindustrie dazu?
Also diese Lobby der Lebensmittelindustrie, die wehrt sich seit Jahren mit Händen und Füßen gegen eine farbige, ampelartige Lebensmittelkennzeichnung. Das Argument ist, diese Ampel sei vereinfachend, teile Lebensmittel in gute und schlechte Lebensmittel ein. Dem entgegnet der Ernährungswissenschaftler Hans Hauner.
Nun, diese Kritik ist nicht berechtigt, denn beiden Nährwertkennzeichnungssystemen liegen ja die gleichen Kriterien zugrunde. Nur es geht halt jetzt darum, was der Verbraucher versteht und da ist der Unterschied eindeutig. Die Kennzeichnung, so wie sie ist natürlich immer nur relativ grob möglich. Das kann man nicht scharf abtrennen, aber es stimmt eben auch nicht, wie die Industrie gerne argumentiert, dass alle Lebensmittel gesund sind. Das ist eben nicht der Fall. Manche sind besser, andere sind schlechter.
Die Foodwatch-Aktivistin Mölling fordert jetzt von dem Bundesernährungsministerium, geführt von Julia Klöckner von der CDU, dass es umgehend diesen Nutri-Score bei der EU anmeldet, damit dann auch in Deutschland Lebensmittel mit dieser farbigen Ampel gekennzeichnet werden müssen.
Haben Sie eine Ahnung, wo der Weg jetzt hingeht?
Also ich habe mal beim Ernährungsministerium angerufen und dort hieß es auch mit der Frage, ob denn jetzt das Ministerium seine Politik ändert und sich für eins dieser beiden Modelle entscheidet. Und die Antwort war sehr eindeutig, nein, wir ändern erstmal unsere Politik nicht. Die sieht nämlich so aus, dass das Ministerium aktuell eine eigene Umfrage erstellen lässt. Die läuft schon seit einigen Monaten und soll Ende September beendet sein. In dieser Umfragung, in dieser Befragung geht es nicht nur um zwei, sondern um vier Kennzeichnungsarten. Und dort sollen deutsche Verbraucher und Verbraucherinnen sagen, welches sie für das am besten geeignete halten. So das Ministerium und die Ministerin fühle sich dann an das Ergebnis gebunden. Also das Kennzeichnungssystem, was in dieser ministeriellen Umfrage am besten sich herausstellt, das will sie dann umsetzen und per Verordnung zur Pflicht machen.
Umfragen über Umfragen. Wie die Nährwertkennzeichnung auf Lebensmitteln nach Ansicht der Verbraucher aussehen sollte, das schilderte uns Philipp Banse in Berlin. Dauerstau in den Innenstädten, Lärm und giftige Abgase, dazu drohende Fahrverbote. Die Städte und Kommunen müssen überlegen, wie sie den Verkehr umwelt-, klima- und auch menschenfreundlicher gestalten wollen. Denn der CO2-Ausstoß ist in den letzten Jahren im Verkehrssektor sogar noch gestiegen. Und dass Stickoxide und Feinstaub nicht gesund sind, das hat sich auch rumgesprochen. Wie sich die Städte gegen den Klimawandel rüsten, beleuchten wir in einer sechsteiligen Serie und heute blicken wir dazu nach München. Die Stadt möchte bis 2030 die CO2-Emissionen um mindestens 50% reduzieren und helfen sollen dabei auch Lastenräder, deren Kauf die Stadt fördert. Das macht andere Kommunen auch, doch Platz gibt es dafür eigentlich nicht wirklich. Michael Watzke war für uns unterwegs.
So laut kracht es, wenn die Münchnerin Caroline Kopp morgens mit dem Lastenfahrrad ihren Sohn in die Kita bringt. Denn auf den Radwegen der Stadt, sagt Kopp, sei es so,
dass man oft in Schlaglöcher reinfährt und es knallt. Und ich habe auch meinem Sohn noch ein extra Sitzpolster gekauft, weil es schon ziemlich wummert.
Und das ist nicht das einzige Problem, sagt Kopp. Es sei auch zu eng für das breite Elektrolastenrad. Zwar gäbe es viele Radwege,
aber sie sind sehr schmal und ich werde meistens außen rechts überholt, außerhalb des Fahrradweges.
Schlaglöcher, enge Wege und kaum spezielle Fahrradständer. Es gibt noch einiges zu tun für Lastenradler. Dabei fördert die Stadt München Elektrolastenfahrräder seit einiger Zeit besonders großzügig, sagt Uwe Herer, Sachgebietsleiter Elektromobilität im Umweltreferat.
Das geht vom Pedelec, also vom kleinen Elektrofahrrad bis zu etwas größeren E-Leichtfahrzeugen. Sie können bei den E-Lastenfahrrädern mit 20% Kostenerstattung in Bezug auf den Nettoanschaffungspreis rechnen. Es gibt innerhalb Deutschlands keine Stadt, die so viel Geld ausgibt wie München. Diese Summe von 60 Millionen innerhalb von 6 Jahren ist in Deutschland einzigartig.
Damit will München seinen Status als selbsternannte Radl-Hauptstadt Deutschlands untermauern, betont Johann Sauerer, verkehrspolitischer Sprecher der in München mitregierenden CSU.
Also wir haben von allen deutschen Großstädten den höchsten Anteil an Verkehrsbewegung mit dem Fahrrad. Die letzte Erhebung waren wir ja bei 17% im Modal Split. Was uns natürlich schon auszeichnet, ist, dass wir versuchen, Radwege, Radschnellwege, das Ganze zu fördern und auch zügig zu bauen. Aber dann stoßen wir natürlich auf das vorhandene Straßennetz, wo wir die Räume teilweise gar nicht zur Verfügung haben, um dann breite Fahrradwege oder einen Fahrradschnellweg zu bauen und zu realisieren.
Aber es braucht breitere Fahrradwege, wenn immer mehr von der Stadt München geförderte Lastenfahrräder unterwegs sind. Andreas Schuster ist Mitinitiator des Münchner Radentscheides, eines Bürgerbegehrens für bessere Radinfrastruktur. Es ist bereits das zweite Begehren zum Thema Radeln in München und die Aktionen sind so erfolgreich, dass der Stadtrat die meisten Forderungen bis 2025 von sich aus umsetzen will. Denn Organisator Andreas Schuster droht:
Unter 2,30 Meter akzeptieren wir keinen Fahrradweg, sodass künftig auch Familien mit ihren Kindern fahren können, Lastenräder fahren können, ältere Menschen, die auf Dreiräder angewiesen sind, fahren können und zügige Radler und Radlerinnen auch andere überholen können, sodass sie sich nicht gegenseitig beeinträchtigen.
Aber München ist schon jetzt eine der am dichtesten bebauten Städte in Deutschland. Welche Probleme breitere Radwege schaffen können, zeigt sich aktuell in der Fraunhoferstraße im angesagten Münchner Glockenbachviertel. Dort hat die mit der CSU regierende SPD mit Unterstützung der Grünen neue breite Radwege angelegt und dafür die Autoparkplätze an den Straßenrändern entfernt. Die Anwohner reagierten wütend, etwa Julika Sand, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bayerischen Landtag.
Die ganzen Parkplätze wurden alle komplett weggenommen, ersetzt durch sehr breite Fahrradwege auf beiden Seiten. Das bedeutet, dass nicht mal mehr der Lieferverkehr anfahren kann zu den vielen kleinen Läden, die dort sind. Das ganze Leben im Viertel wird zerstört letzten Endes. Es ist also ein meiner Meinung nach fürchterlicher Ökoterror. Ich selbst bin leidenschaftliche Radlerin, bin dort immer geradelt. Aber was jetzt passiert, das ist so radikal.
Die SPD hält die Maßnahme für unumgänglich, wenn der Radverkehr in der bayerischen Landeshauptstadt signifikant zunehmen und sicherer werden soll. Genauso sehen es die oppositionellen Grünen, sagt deren Stadtrat Paul Bickelbacher.
Weil wir hoffen, dass wenn es dann die eigenen Flächen für den Radverkehr gibt, dass dann seltener auf den Gehwegen gefahren wird. Es steht ja auch im Ratentscheid drin, dass die Flächen für den Radverkehr vom Auto kommen sollen und nicht von den Fußgängern. Es wird immer dichter und enger. Wir müssen noch mal mehr Leute dazu bewegen, das Fahrrad zu nutzen. Wir müssen es attraktiver machen, damit weniger mit dem Auto fahren.
Mehr Räder brauchen mehr Platz. Und so erhöht der Erfolg eines städtischen Förderprogramms für E-Mobilität den Druck auf die Stadt, obwohl es eigentlich für Entlastung sorgen sollte. Nur den Räderkauf zu fördern, scheint nicht auszureichen. Und so sagt der grüne Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek aus München, die Stadt sei eben nicht wirklich eine Radelhauptstadt.
München nennt sich Radelhauptstadt, ist es mitnichten. Wir sind eher eine Automobilhauptstadt. Viel zu viel Fläche geht fürs Auto drauf und viel zu wenig Fläche ist für die Menschen da, für Fußgänger, Radfahrer. Das müssen wir dringend ändern.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn Sie denn ein teures Lastenrad haben, wäre es auch schön, wenn Sie es behalten. 292.015 Fahrraddiebstähle wurden laut der polizeilichen Kriminalstatistik im letzten Jahr angezeigt und die Dunkelziffer wird erheblich höher sein. Wie Sie am besten vor Fahrraddiebstählen geschützt sind, das erklärt Anke van de Weijer.
Die schlechte Nachricht vorweg, einen 100%igen Schutz gegen Diebstahl gibt es nicht. Man kann es dem Dieb oder der Diebin nur so schwer wie möglich machen. Das erklärt Roland Huhn, er ist Sicherheitsexperte beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC.
Es geht darum, um die Frage, kann ein Dieb das auf der Straße in wenigen Minuten, die Polizei geht ja auch von 3 Minuten aus, öffnen. Wenn er das nicht schafft, dann wird er meist davon ablassen. Wenn er das Fahrrad mit Schloss nach Hause tragen kann, in seinen Keller oder in seine Garage, dann wird er dort Werkzeuge haben, mit denen er jedes Schloss öffnen kann, genauso wie man ja auch jeden Tresor öffnen könnte.
Das Fahrrad nur ab, aber nicht anzuschließen, kann eine schnelle Lösung für einen kurzen Einkauf sein. Aber nicht, wenn das Fahrrad länger unbeaufsichtigt steht. Sonst geht es einem wie Tinker Koch.
Also ich habe mein Fahrrad über Nacht stehen lassen vor der Bibliothek und ich hatte es nicht angeschlossen, sondern ich hatte es nur abgeschlossen und ich habe es über Nacht da stehen lassen und am nächsten Tag war nicht nur mein Fahrrad weg, sondern quasi die ganze Reihe Fahrräder. Also die haben da richtig viele Fahrräder auf einmal mitgenommen und unter anderem auch meins.
Die gute Nachricht ist aber, es gibt Fahrradschlösser, die nur sehr schwer zu knacken sind, wenn man einen guten Platz zum Anschließen findet.
Den besten Schutz bieten massive Schlösser, zum Beispiel die U-förmigen Bügelschlösser oder auch ganz massiv die Faltschlösser aus Stahlstäben, die durch Gelenke verbunden sind. Sehr wenig Schutz bieten sehr flexible Schlösser, zum Beispiel Kabelschlösser. Solche Kabel kann ein Dieb mit einfachen Werkzeugen sehr leicht durchtrennen.
Zusätzlich kann man ein Fahrrad auch kodieren lassen. Bei der Kodierung wird eine Kombination aus Name, Wohnort und Jahreszahl in den Fahrradrahmen eingestanzt oder graviert. Wird ein gestohlenes Fahrrad gefunden, ist so für die Polizei eindeutig zuzuordnen, wem das Fahrrad wirklich gehört. In der Kritik steht die Kodierung immer wieder, weil nicht eindeutig belegbar ist, wie sehr sie den Diebstahl tatsächlich auch verhindert. Roland Huhn sagt aber, ein kodiertes Fahrrad erschwert immerhin den Verkauf.
Profifahrraddiebe wissen das, so ein Fahrrad ist schlechter zu verkaufen, zumindest an jemanden, der sich Gedanken darüber macht, was für ein Fahrrad er da kauft. Denn der Code muss dann ja auch zu dem Verkäufer passen.
Zwischen 10 und 25 Euro kostet die Kodierung in der Regel und wird unter anderem vom ADFC und von der Polizei durchgeführt. Viele Hausratversicherungen gelten auch für den Diebstahl des Fahrrades, allerdings mit Einschränkungen. Für teure Fahrräder lohnt sich unter Umständen eine zusätzliche Fahrradversicherung. Den ideellen Wert des Rades bringt allerdings auch sie nicht zurück.
Anke de Weijer war das mit dem Verbrauchertipp. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Martin Zagatta mit den Informationen am Mittag. Dort geht es auch um die Frage, wie Angehörige von pflegebedürftigen Menschen finanziell entlastet werden können. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.